D-Radio Wissen. Hörsaal. Rein in den Elfenbeinturm. Es gilt das gesprochene Wort. In Universitäten, Akademien und Forschungszentren. Die großen Köpfe der Vergangenheit. Die besten Hirne der Gegenwart.
Mit Hans-Jürgen Bartsch. 2 Wochen lang haben wir im Hörsaal über Recht und Willkür berichtet, über die Tagung der Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften in Hannover. Wie fühlt sich solcher Art Willkür eigentlich an? Willkür, die in einem Unrechtsregime an der Tagesordnung war, die aber nachfolgende Generationen immer schwieriger nachempfinden können, weil es kaum noch Augenzeugen dafür gibt. Es geht um die Zeit des Nationalsozialismus und deren Darstellung in den Medien. Unser heutiger Redner skizziert gleich zu Beginn einen Versuch, die Schrecken des Dritten Reichs im Nachhinein erlebbar zu machen, für Touristen in einer Ausstellung. Welche Erfahrungen gibt es dabei? Welche Vor- und Nachteile hat ein solcher, in Anführungszeichen, Erlebnisparcours Drittes Reich? Können die Opfer dort einen Hauch von dem verspüren, was die Verfolgten in der NS-Zeit empfanden? Mediale Transformationen des Holocaust hieß eine Konferenz des Goethe-Institutes in Paris, auf der Frank van Vree aus den Niederlanden gesprochen hat. Professor van Vree ist Historiker und Lehrstuhlinhaber für Journalistik und Kultur an der Universität in Amsterdam. Er ist beteiligt am niederländischen Forschungsprojekt zur Dynamik der Erinnerung und publizierte gemeinsam mit anderen sein bekanntestes Buch »Performing the Past«. Der Pianist, Schindlers Liste, das Tagebuch der Anne Frank, der Untergang, die TV-Serie Holocaust oder das Leben ist schön. Sie alle stehen für eine ganze Reihe von Produktionen, die sich mit der Zeit Adolf Hitlers beschäftigen und das auf ganz unterschiedliche Weise. Wie wird das Leben der Opfer dargestellt? Wie kommt es beim Betrachter an? Wie in den 50er Jahren wie heute? Was hat sich verändert oder auch nicht? Dazu nun Frank van Vree in einer Hörsaalaufzeichnung vom 29. Juni 2011 aus Paris.
Damen und Herren, im vergangenen Januar und Februar fanden 2 Ereignisse statt. Die Eröffnung einer Ausstellung in Israel und eine Filmpremiere in Berlin. Beide Ereignisse sind verbunden am Thema dieses Symposiums und Vortrages, die Ästhetik des Schreckens. Deshalb möchte ich die Ereignisse etwas genauer betrachten. Der Film und die Ausstellung haben nämlich etwas Gemeinsames. Beide versuchen sie, eine Frage zu lösen, die heutzutage gilt als eine der dringendsten, nämlich wie kann man der jungen Generation das Bewusstsein des Schreckens der Nazi-Diktatur beibringen? Welche Mittel sind dazu am besten geeignet? Welche sind sowohl in ästhetischer als auch in moralischer Hinsicht zu rechtfertigen? Die Einrichtung des Museums in Kibbutz Yad Mordechai im Süden Israels, ernannt nach Mordechai Anielewitsch, der als Kommandant der jüdischen Kampforganisation während der Aufstand im Warschauer Ghetto ums Leben kam, ist ein gutes Beispiel von einer modernen Experience-gezielten Ausstellung. Das Thema der Ausstellung ist, nicht gerade überraschend, die Geschichte des Aufstands im Warschauer Ghetto, die dort in die Gestaltung eines maßstabgerechten Modellbaus von 1:100 im Museum zu betrachten ist. Die Gestalter der Ausstellung haben sich nicht beschränkt auf die traditionelle museale Techniken. Zu Beginn der Ausstellung wird dem Besucher eine Davidstern auf die Kleidung projiziert. Sie hören das Krachen der Kanonen, die Einstürzen der Gebäude, die Sirene und das Schreien der Menschen und den Heulen der Säuglingen. Für einen kurzen Moment können die Besucher sich vorstellen, dass sie sich im Bunker Mila 18, das Hauptquartier der jüdischen Widerstands, befinden. Zunächst können die Besucher in einen virtuellen Zug steigen, der sie in ein virtuelles Vernichtungslager führt. Nachdem die Besucher Platz genommen haben und die Türen des Waggons deutlich hörbar ins Schloss gefallen sind, fängt die Reise an. Hinter den mit Stacheldraht bedeckten Fenstern verschwindet das Ghetto und erscheint stattdessen das Vernichtungslager. Auf diese Art und Weise möchte das Museum die Erinnerung vor allem für die Jugend lebendig erhalten, erklärte der Ausstellungsentwerfer David Gaffney, durch sie zu schockieren und aufzuregen. Ganz anders ist der Film Auschwitz von Uwe Boll, der vor allem gilt als Regisseur von weit und breit verschmähten Verfilmungen von Computerspielen. im Film, der vom Berliner Filmfestival boykottiert wurde und deshalb in einem Kino weit vom Festivalgedöse entfernt drehte, findet Fantasie kaum Platz. Gezeigt wird ein normaler Arbeitstag in Auschwitz. Man sieht, wie Menschen in einem Zug ankommen, wie man sie aussieht, registriert, mustert, selektiert. Kinder werden von ihren Müttern entrissen, mit Kopfschuss getötet. Menschen werden in Gaskammern zusammengetrieben, sie hammern gegen die Wände und während die SS-Leute rauchen, sterben sie. Es gibt auch Szenen, in denen Leichen mit einer Zange herausgebrochen werden und eine Kinderleiche ins Feuer geschoben wird. Grausame Bilder, die Auschwitz zeigen sollen, so wie es war, erklärte Boll. Sowohl die Ausstellung als auch der Film löste scharfe Kritiken auf. Die israelische Zeitung Haaretz sprach in einer Kritik an die Ausstellung von einem Disneyland-Ansatz, von Pyrotechniken, von Multimedien und von Special Effects, die hauptsächlich beabsichtigte, die Porno-Aspekte des Holocaust zu stärken. In der Kritik an Boll kam es wohl noch schlimmer. Gleich nach der Veröffentlichung von Trailer im Internet versprachen schon sämtliche Kritiker, den Film zu boykottieren. Laut Kritiker soll Auschwitz nicht nur minderwertige filmische Qualitäten haben, sondern ist er auch eindimensional, unglaubwürdig und pathetisch. Man kann sich lange darüber streiten, ob es überhaupt möglich oder sinnvoll ist, fiktional in einem Film darzustellen, wie es wirklich in Auschwitz war, schrieb der Spiegel. Eines ist jedoch sicher, so wie es Boll darstellt, war es in Auschwitz nicht. Meine Damen und Herren, die Aufregung wegen des Films und der Ausstellung zeigen uns, dass der Wortstreit gegen den Grenzen der Darstellung von Auschwitz noch längst kein Ende nimmt. Im Hinblick auf den noch immer steigenden Fluss an Filmen, Ausstellungen, Romane und andere Darstellungen, sogar Games, des nationalsozialistischen Massenmordes, ist dies nicht gerade erstaunlich. Die manchmal heftige Debatten zeigen einmal mehr, dass die berühmten Worte Theodor Adornos aus 1951 nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben, ist barbarisch, keine Atavismus ist. Im Gegenteil, in dieser Debatte ist es jedoch wichtig, die Worte Adornos richtig zu verstehen. Adorno meinte damit nicht, dass Poesie, Romane oder Bilder nicht mehr geschrieben oder dargestellt werden dürfen, sondern dass die traditionellen Maßstäbe der Ästhetik in der westlichen Kultur ihre Bedeutung unwiderruflich verloren haben. Auschwitz hat die Idee der Schönheit endgültig verändert. Wenn wir also die Aussage nicht apodiktisch, sondern als kritische, programmatische Fragen verstehen, ist sie immer noch relevant. Man könnte sie auch in andere Worte fassen, nämlich, was sind die Implikationen der ästhetischen Konventionen, der Mainstream und ebenso der alternativen Repräsentationen des rassistischen Massenmordes? Wie beeinflussen diese Konventionen unser Verständnis, diese historischen Ereignisse und die Weise, auf die wir sie erinnern und wie ihre Opfer gedenken? Ohne Illusionen zu haben, endgültige Antworten zu formulieren, sind es diese Fragen, auf die ich im Rahmen der Geschichte der Repräsentation der Vernichtung des Nationalsozialismus in vor allem Spielfilmen und Dokumentarfilmen in diesem Vortrag reflektieren möchte. Lasst uns jetzt kurz zurückblicken auf die beiden Beispiele, mit denen ich diesen Vortrag einleitete. Also den Film und die Ausstellung, diesmal jedoch etwas konkreter, nämlich auf die Motive der Gestalter. Mehr als die Hälfte der Besucher des Yad-Mordechai-Museums sind Schüler, Studenten und Soldaten der Wehrpflicht. Wenn man möchte, dass die Besucher kommen, dann muss man sie erregen, meint die Gestalter Gaffi. Die Ausstellung hat einen 360-Grad-Erlebensraum und erzeugt mit Bild- und Tontechnik ein authentisches Gefühl. Sie sind dazu da, an die Opfer zu erinnern, den Widerstand zu würdigen und gleichzeitig das Bewusstsein der Besucher von den Folgen der Xenophobie und Duldsamkeit zu erweitern, erklärte der Chef des Museums, Bas Hamak. Und dabei verwies er in einem Atemzug auf die Ähnlichkeit zwischen die Mauer vom Ghetto und das israelische Grenzsicherungssystem. Auch innerhalb des Museums gab es Bedenken gegen den projektierten Davidstern und dem virtuellen Zug. Doch letztendlich gaben Kritiker wegen Gaddafis Argument nach. Vorstellungen, die nah an die Realität kommen, sind wichtig. In dem Moment, dass Besucher durch das Tor laufen und den Stern auf ihre Kleidung projiziert bekommen, können sie sich fühlen wie im Ghetto. Es wurde also Bewusstsein entschieden für die Projektion des Sterns, anstatt die Anwendung einer materiellen Markierung, wie es in manchen Holocaust-Exkursionen üblich ist. Die Projektion soll die Einführung stimulieren. Das gilt ebenso für den virtuellen Waggon, obwohl dort dauernd einige Türen geöffnet bleiben, um, so Gaffi, das Erlebnis nicht zu schwer zu machen. Man könnte hier zufügen, ein aufregendes Erlebnis, doch bitte nicht zu authentisch. Boll ließ sich ebenfalls inspirieren vom Wunsch, um die kommende Generation vor Vergessenheit zu hüten. Dennoch schrieben Kritiker ihm ein weniger nobles Motiv zu. Er möchte nur provozieren und Aufmerksamkeit erregen für seine anderen Produktionen, wie zum Beispiel Blood Rain, The Third Reich, ein nazifeindlicher Vampirfilm, beruhend auf das gleichnamige Videogame, den er parallel an Auschwitz drehte. Der Vorwurf ist kaum haltbar, was auch immer man von der schlechten Qualität des Films oder vom aufsässigen Charakter Bolls halten mag. In Auschwitz wird das Thema der Unkenntnis der Jugend weiter thematisiert durch Interviews mit Hauptschülern, darunter Migranten sowie Deutsche, über den Zweiten Weltkrieg und den Holocaust und zeigt ein voraussagbares Ergebnis. Sie sind fast ahnungslos. Laut Boll ist die Jugend fast nicht mehr zu fesseln mit Filmen wie Schindlers Liste. Darüber hinaus geben solche Filme, die handeln vom Holocaust, so Boll, eine beschönigte Version von dieser Vergangenheit, dargestellt von einzigen Individuen, die eher Ausnahme statt Regel waren. Er fühlt sich auch als Deutscher verpflichtet, einen Film zu machen, um die Konfrontation mit der Vergangenheit anzugehen. Auschwitz, so Boll, stellt das Töten in den Mittelpunkt. Er zeigt die tatsächliche Situation des Todeskampfs und konzentriert sich auf einen typischen Tag oder eine durchgängige Story. Ich zeige die Regel, den Arbeitsalltag, Töten als Arbeit. Die Motive, die Gestalter, die Debatte und die Kritiken an Bolls Auschwitz und Gaffis Ausstellung sehen den Elementen und Argumenten aus früheren Diskussionen ähnlich. Zum Beispiel das Theaterstück und die Verfilmung des Tagesbuchs von Anne Frank in den 50er Jahren, die TV-Serie Holocaust in den 70er und Schindlers Liste in den 90er Jahren. Ständig wiederholt sich die Frage, ob Form und Stil dieser Produktionen, die stark beruhen auf Konventionen des Melodramas und sich auf die Einfühlung und Emotionen des Spektators konzentrieren, passend sind im Rahmen des Schreckens, worauf sie sich beziehen. Die Fragen sind ebenso bedeutend für Spielfilme und Dokumentarfilme, die im Gegensatz beruhen auf historische Footage, möglicherweise von narzisstischer Herkunft oder seriale und schockierende Bilder. Die Diskussion eines halben Jahrhunderts betrachtend sind zwei zentrale Probleme wahrzunehmen. Erstens die Spannung zwischen Kognition und Emotion. Das heißt, das Verhältnis zwischen einerseits Sachkenntnis und Einsicht und andererseits die Emotion, die Filme und Dokumentarfilme auslösen. Und zweitens die Frage der kenntnistheoretischen, philosophischen und moralischen Status von sowohl dokumentarischen sowie inszenierten Bildern im Zusammenhang mit den historischen Ereignissen an sich. Weil das Thema dieses Vortrags sich in die Unendlichkeit erstreckt, doch der Zeitrahmen jetzt sehr begrenzt ist, werde ich mich zunächst hauptsächlich der ersten Frage widmen, die man auffassen kann als einen Versuch, den Wert oder den Ertrag von der Mainstream-Darstellung der narzisstischen Vernichtung festzustellen. Diese Einschätzung heißt nicht, dass die zweite Frage weniger relevant ist. Der Teil über Uwe Bolls Stück hat dies bereits erwiesen. So stellte sich die Frage, ob es überhaupt möglich ist, die Wahrheit von Auschwitz darzustellen. Schon gar in der Form einer Alltagsgeschichte. Es gibt eine Kluft zwischen dem Lager und der normalen Welt, schrieb der niederländische Literaturwissenschaftler Sam Dresden schon in 1957 in einem Artikel, wo die Grenze der Repräsentationen von Auschwitz zum ersten Mal systematisch erkundet wurde. Mit anderen Worten, was ist eigentlich der Wert dieser superrealistischen Dramatisierung und wie bezieht sie sich zu Archivmaterialien, beispielsweise von den Alliierten, aber auch zu den Bildern, die von den Deutschen, also den Tätern, gemacht worden sind. Müssen die letzteren Bilder ignoriert werden, wie es Klaus Landsmann vorschlug, oder sollen sie betrachtet werden wie Grounding Images, grundlegende Bilder in einer kenntnistheoretischen Bezeichnung? Dann gibt es auch noch die Frage, inwiefern die jüngere Aufnahme ältere Bilder schlichtweg verdrängen und welche Folgen das hat. Es gibt so viele Fragen, ich kann jedoch in diesem Grenzzeitrahmen nicht mehr tun, als sie kurz anzustreifen mit der Kenntnis, dass sie sich zweifelsfrei im Laufe der Konferenz wiederholen werden. Ehe genauer auf die ersten Themen, die Spannung zwischen Kognition und Emotion einzugehen, ist es gut, sich kurz zu beschäftigen mit zwei wichtigen, gegenseitig verwickelte politisch-kulturelle Entwicklungen, die sozusagen den Hintergrund oder besser den Rahmen für dieses Problem bilden. Die Erosion des traditionellen nationalen Erinnerungsdiskurs und zweitens der Aufmarsch von einer globalen populären Kultur. Offensichtlich sollte man die beiden Entwicklungen in den 60er Jahren situieren. Die Wurzel, die Geschehen, liegen möglicherweise etwas weiter in der Vergangenheit zurück, vor allem in Bezug auf die Vereinigten Staaten, doch die endgültige Wende fand in den 60er Jahren statt. Das gilt auf jeden Fall für die Erinnerungskultur. Vor dieser Zeit, also in den ersten Jahrzehnten nach 1945, bezogen sich die meisten Monumente, Filme, populäre Romane, Gedenken und wissenschaftliche Studien auf die existierenden historischen und politischen Ideen, auf die großen Geschichte oder Ideologien, le grand narrativ, die Geschichte der eigenen Nation, vom Fortschrittsglauben, die religiöse und politische Ideologien. Die Zielgruppe der Erinnerungskultur waren an erster Stelle Widerstandskämpfer, Soldaten, politische Häftlinge und andere Gruppen. Ihr Schicksal war mehr oder weniger verbunden an diese grand narrativ. Für spezifische Opfergemeinschaften war jedoch kaum Platz. Anders formuliert, in der dominanten Erinnerungskultur wurden die frischen Andenken an die Schrecken der Vergangenheit durch ganz Europa verflochten mit den zeitgenössischen politischen und religiösen Auffassungen.
Die Ästhetik des Schreckens, Aspekte und Probleme einer Visualisierungsgeschichte, heißt der Vortrag von Professor Frank van Vree, in dem er sich mit der Darstellung des Holocaust in den Medien befasst. Nach wenigen Sekunden schon geht's weiter.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Rein in den Elfenbeinturm. Es gilt das gesprochene Wort. In Universitäten, Akademien und Forschungszentren. Die großen Köpfe der Vergangenheit. Die besten Hirne der Gegenwart.
Erst als die nationalen und stark ideologischen Erinnerungskulturen anfingen zu zerbröckeln, kam Raum für die individuellen Erlebnisse, hauptsächlich für die Opfer. In manchen Ländern wie die Niederlande und Deutschland lief dieser Prozess relativ zügig. In Ländern wie Frankreich brauchte man mehr Zeit, während der Prozess in Osteuropa im Allgemeinen erst stattfand nach dem Mauerfall. Allmählich fanden immer mehr Opfergemeinschaften ihren eigenen Platz in der Erinnerungskultur. Nicht nur Juden, sondern auch Sinti, Roma, Homosexuelle und andere Opfer des Terrors, der Bombardierungen und so weiter. Dieser Prozess findet man ebenfalls in der Gestaltform der Erinnerungskultur. Die historischen Fernsehsendungen werden dominiert von Zeugnissen und persönlichen Lebensgeschichten. Ein Phänomen, das sich übrigens nicht nur bis zur Geschichte der Zweiten Weltkriegs begrenzt. Auch die Anzahl der Bücher, die handeln von individuellen Ereignissen, sind zugenommen. Der amerikanische Historiker Jay Winter hat darauf aufmerksam gemacht, dass der Wandel der historischen Perspektive von Nationalstaaten zu individuellen Bürger- und Opfergemeinschaften betrachtet werden soll im Zusammenhang mit einer größeren Verschiebung, in der hauptsächlich die Menschenrechte auswuchsen, zu einer fundamentalen Idee einer neuen Weltordnung. Das ist ein sehr interessanter Gedanke, der ebenfalls die kontinuierliche Aufmerksamkeit für den Zweiten Weltkrieg erklärt. Die Erinnerung an diese Vergangenheit hat vor allem für Europa eine direkt politische Funktion, nämlich als Warnung. Denn dieser Krieg zeigte, welche ungekannte Barbarei die Menschheit begehen kann und was die Folgen des Rassenwahns und Nationalismus sein können. Die zweite Entwicklung, die den Rahmen für das Problem der Spannung zwischen Kognition und Emotion bildet, ist, wie gesagt, der Durchbruch der populären Kultur. Die moderne Massenkultur mit Fernsehen, Film und Popmusik als Speerspitze hat tief einschneidende Folgen für die nationalen Traditionen. Sie führten zu einer weltweiten Proliferation neuer Formen und Stilen mit einem kennzeichnenden Charakter und universalen Appeal. Die nationale Erinnerungskultur veränderte sich deswegen ebenfalls. Mit anderen Worten, die Diskussion über die Repräsentation der narzisstischen Vernichtung sollte situiert werden in den Kontext der Erosion der traditionellen Erinnerungskultur und vom Aufmarsch der Popkultur. Aus dieser Hinsicht sind die mit viel Beifall empfangene Broadway-Aufführung The Diary of Anne Frank vom November 1955 in New York von den Hollywood-Drehbuchautoren Francis Goodrich und Albert Hackett und dessen Verfilmung emblematisch für die Art und Weise, wie sich die audiovisuelle Gestaltung der Verfolgung und Vernichtung in den nächsten Jahrzehnten entwickelte. Nicht nur das, sondern auch die Rezeption der Produktionen zeigte sich schon gleich ein sehr typischer Gegensatz ab zwischen dem allgemeinen Publikum und einer sehr kleinen Gruppe äußerst scharfer Kritiker. Deshalb würde ich sagen, gibt es genug Grund für eine genauere Betrachtung, besonders weil sie uns direkt zum ersten der zwei Kernprobleme führen wird, die Spannung zwischen Kognition und Emotion. Weil das Theaterstück überall mit großem Beifall bedacht wurde und sofort alle bedeutenden Theaterpreise gewann, betrachtete der amerikanische Autor Meyer Levin das Stück als ein Affront gegen die Erinnerung an die jüdische Anne Frank, die nun bereinigt und entfärbt worden war, um aus ihr ein jedes Publikum ansprechende universelle Heldin zu machen. Weitere Kritiker waren vor allem gegen die positive Wendung, die Goodrich und Hackett am Ende der Vorführung an das Tagebuch zu geben versuchten. Das Stück endet mit einer optimistischen Botschaft. In spite of everything, I still believe that people are really good at heart. Trotz allem glaube ich noch an das Gute im Menschen. Ein Satz, der aus dem Tagebuch stammte, hier aber aus seinem Zusammenhang gerissen worden war. Besonders der im Jahr 1959 gedrehte Film mit dem Modell Millie Perkins in der Hauptrolle, wo Anne gezeigt wird, wie als eine fröhlich amerikanische Teenager-Mädchen und ihr Aufstieg zum Objekt der Vergötterung weiter gefördert hat, löste scharfe Kritik aus. Nach Auffassung des holländischen Literaturkritikers Krompets wurden die Hauptfiguren alle verflacht und glorifiziert dargestellt und war das Tagebuch aufgrund hinzugefügter Passagen zu ordinärem Kitsch reduziert worden. Noch härter war das Urteil des später umstrittenen Psychoanalytikers Bruno Bettelsheim, der Dachau und Buchenwald überlebt hatte. Seiner Meinung nach war die berüchtigte letzte Zeile des Theaterstücks und des Films ausschlaggebend, um deren Erfolg zu verstehen. Zugleich empfand er es aber auch als äußerst pervers, diese Zeile einem jungen Mädchen zuzuschreiben, das sich noch nicht bewusst war, dass sie und ihre Schwester dem Hungertod ausgeliefert werden sollten und dass ihre Mutter, wie tausende andere Erwachsene und Kinder, bereits umgebracht worden war. Dem Verständnis Bettelheims nach diente die Geschichte von Anne Frank dem Ausdruck des tief empfundenen Wunsches, alles über die Gaskammer zu vergessen und Zuflucht in einer vertrauten, verständnisvollen Welt zu finden. Vor dem Hintergrund dieser Interpretation könnte das Theaterstück und der Film als irreführend und kontraproduktiv angesehen werden, weil, wenn es um einen aktiven Widerstand gegen Rassismus und Tyrannie geht. Amerikanische Akademiker wie Lawrence Langer und Alvin Roosevelt haben später ähnliche Auffassungen geäußert. Nach Roosevelts Ansicht haben die verantwortlichen Dramatiker und Direktoren kein Geschichtsbewusstsein bewiesen, als sie Anne Franks Tagebuch für das Theater und den Film adaptierten und Passagen, die sich direkt auf Verschleppung und Vergessung bezogen, im Interesse von Passagen, die Hoffnung, Liebe und Selbstaufopferung zum Ausdruck brachten, strichen. Im Gegenteil, sie haben die Empfindungen auf ein nahezu pubertäres Niveau reduziert, um sie über die Geschichte triumphieren zu lassen. Diese Kritik ist nicht gerade sanft und wurde übrigens nicht nur gegen Anne Franks Darstellung eingebracht, sondern auch gegen populäre Spielfilme von Sophie's Choice, Sophie's Entscheidung, Bis la vita è bella, Das Leben ist schön und TV-Serien wie Holocaust. Vorwürfe wegen Sentimentalismus und Melodramatisierung, die führen zum Weinen aus falschen Gründen, wie Elie Wiesel in einer scharfen Kritik gegen die Serie Holocaust in der New York Times schrieb. Formen der Ästhetisierung, die noch nicht annähernd ragen, an dem das während der Verfolgung und Vernichtung stattfand. Filme mit einem hoffnungsvollen Ende, sodass die Vernichtung zu einer Art von Läuterung wird oder das Buch der Geschichte sozusagen zugeklappt wird. Haufenweise Kritik. Doch man muss zugeben, dass gerade diese populären Darstellungen sehr beliebt waren und das große Publikum erreichten. Das gilt zum Beispiel die in 1978 erschienene TV-Serie Holocaust, geprägt nach demselben Format wie die beliebten Soap-Serien Dallas und Dynasty, die sich weltweit einige hunderte Millionen Zuschauer ansahen. Letztendlich konnte niemand abstreiten, dass Holocaust mehr Auswirkungen hatte als Dutzende wissenschaftliche Studien. Noch nie zuvor war ein so großes Publikum konfrontiert mit der Frage, wie es war, ein Jude zu sein während der nationalsozialistischen Diktatur. Der Erfolg der Serie lässt sich schon ermessen an der bloßen Tatsache, dass seitdem der Term Holocaust, der vor 1978 in Europa total unbekannt war, auswuchs, außer vielleicht Frankreich und Israel, zur allgemeinen Andeutung von dem, was geschehen war. Der Erfolg solcher populären Serien, Ausstellungen und Filme darf aber kein Grund sein, den problematischen Zusammenhang zwischen der Emotion und das Wirkliche verstehen, das erste Kernproblem, nicht mehr genau zu erforschen. Welcher Wert hat das Gefühl, sich wie in einer Ghetto oder einem Zug nach einem Vernichtungslager zu befinden? Wie Gaddafi glauben lassen will in seiner Ausstellung. Oder die starke Identifikation mit Imre Kertész alter Ego im Film Fateless, Roman eines Schicksallosen. Die Antwort muss wohl doppelseitig sein. Es ist klar, dass eine Kombination von Personalisierung, Erfahrung und Inszenierung von Authentizität wirkungsvoll sein kann. Zeugnisse und Geschichte, ob sie nun dramatisiert oder aus dem echten Leben stammen, sind nicht nur gut geeignet für Filme und TV-Serien, sondern auch didaktisch gut anwendbar, wie jeder Ausstellungsmacher weiß, weil sie anscheinend eine Authentizität besitzen und lauter Möglichkeiten bieten zur Einfühlung des Zuschauers und deshalb auch das Bewusstsein von einer unbeschreiblichen Barbarei stärken. Dies wird immer wichtiger, je nachdem die Geschichte, die gleichzeitig mit der Generation, die alles selbst noch erlebt hat, verschwindet. Zudem vereinfacht eine auf Einfühlung beruhende Perspektive es, die moralische Dimension der Geschichte zur Sprache zu bringen. Vis-à-vis die politischen Ideologien, die die Gewalt des 20. Jahrhunderts fortbrachten. Es sind jedoch auch Nachteile verbunden an die Sensibilisierung und Personalisierung der Geschichte. Hauptsächlich die Geschichte des Zweiten Weltkriegs ist durch die Betonung der individuellen Erfahrung mehr als eine Geschichte der Opfer geworden, wobei Opfer zu einer unendlich streckenden Kategorie wurde. Eine Kategorie, die letztendlich alle, außer die man bezeichnen könnte wie echte Verbrecher, umfasste. Auch die sogenannte kleine Sünde, die mehr oder weniger zufällig sozusagen nicht durch ihre eigene Schuld an die falsche Seite landeten. Man kann es auch anders formulieren. Die einseitige Betonung des fiktionalisierten individuellen Erlebnisses und persönliches Leides droht zu einem Verlust an analytischen Einsichten zu führen. Etwas Unkompliziertes gesagt, die Frage ist, wie kommen wir am herzzerreißende Zeugnis des Sobibor-Überlebenden vorbei, das Tagebuch von Anne Frank, die melodramatische Geschichte von Schindlers List und sogar an die erschütternden Schilderungen durch Pira Zonino vom Auschwitz und Bergen-Belsen oder das Interview mit einem Opfer der Verfolgung Homosexuellen. Wie kommen wir weiter als nur das Bewusstsein, dass alles so schrecklich war? Diese Tendenzen finden sich in Umfragen und anderen Forschungen zurück, wie zum Beispiel in den Niederlanden, Deutschland und den Vereinigten Staaten unter Jugendlichen sowie Eltern. Einerseits scheint es unter der breiten Bevölkerungsgruppe ein deutliches moralisches Verständnis zu geben von den grausamen Folgen des narzisstischen Politik. Andererseits scheinen Kenntnisse über diese Geschichte in Bezug auf Ursachen und Gang der Ereignisse sehr geringfügig zu sein. Somit sind gleichzeitig Fragen der Schuld und Verantwortung außer Sicht verschwunden. Vor allem in den Vereinigten Staaten, wo die Geschichte des Krieges sich mehr als sonst wo angepasst hat an die Konventionen der populären Kultur, haben sie eben erwähnte Vorgänge scharfe Kritik ausgelöst. So kennzeichnete Alvin Rosenfeld, Chef der Abteilung jüdische Forschungen an der Indiana-Universität, das gängige Bild der narzisstischen Vernichtung als eine schlappe Mischung aus historischen und moralischen Vorstellungen. Während der Historiker Peter Novick argumentiert, dass der Holocaust seit den 70er Jahren als ein einzigartiges Geschehen systematisch von ihrem historischen Kontext entzogen und isoliert wurde. In einem jüngeren Interview erklärte Piotr Sewinski, der polnische Leiter des Museums Auschwitz-Birkenau, Weinen reicht nicht, Einfühlung ist nobel, doch ist nicht ausreichend. Es ist eine gerechte Warnung. Die Vorstellung vom narzisstischen Massenmord droht sich immer weiter von der Komplexität der historischen Umstände zu entfernen, weshalb der Zweite Weltkrieg mit all dessen Schrecken ausbrach. Lass mich zu diesem Punkt noch einmal Adorno zitieren. Die Wurzeln sind in den Verfolgern zu suchen, nicht in den Opfern. Man muss die Mechanismen erkennen, dass die Menschen so machen, dass sie solche Taten fähig werden. Man muss ihnen selbst diese Mechanismen aufzeigen und zu verhindern trachten, dass sie abermals so werden, indem man ein allgemeines Bewusstsein dieser Mechanismus erweckt. Sehr geehrte Zuhörer, meiner Meinung nach klaffen populäre Vorstellungen vom Krieg und Sachkenntnisse der Kriege immer weiter auseinander. Das ist nicht ganz ohne Gefahr, denn historisches Verständnis, das nur auf Emotionen und vage historische und moralische Erkenntnisse beruht, ist nicht nur der politischen Manipulation ausgesetzt, sondern gibt kein Verständnis in soziale und politische Entwicklungen, die sich zu diesem Krieg und dieser Vernichtung führten und die auch heutzutage in einer anderen Form Gestalt annehmen können. Danke.
Frank van Vree sprach im Goethe-Institut Paris auf der Konferenz Mediale Transformationen des Holocaust. Sein Thema: Die Ästhetik des Schreckens, Aspekte und Probleme einer Visualisierungsgeschichte.
D-Radio Wissen. Hörsaal.